Schönen Abend, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist mir eine große Freude, dass ich, glaube ich, zum dritten Male in diesem Rahmen hier sprechen darf über die vielen Jahre, die es diese Institution schon gibt, die eine sehr respektable Institution ist an der Wiener Universität, dass hier im akademischen Rahmen Grundlagen der Psychotherapie und in der Verbindung mit der Philosophie reflektiert werden. Das ist auch für uns in der Existenzanalyse, Logotherapie eine wichtige Vorhut und eine Grundlagenarbeit für die Praxis. Und die Errungenschaften der Daseinsanalyse, die den geradezu unerschöpflichen Reichtum von Heidegger in die Praxis überführt, ist etwas, das uns zunehmend auch in der Existenzanalyse inspiriert, wobei wir natürlich hier hinter dem Schatten der Daseinsanalyse herhinken, aber unser Bestes versuchen. Mein heutiger Vortrag wird nicht ein philosophischer sein, sondern ein paar Anlehnungen oder Querverbindungen zur Philosophie wohl haben, aber schwerpunktsmäßig in der Praxis oder die Umsetzung des Jahresthemas für die Praxis fokussieren. Die Sprache im Bereich der Psychotherapie und hier mit Schwerpunkt in der Existenzanalyse und Logotherapie ist ein sehr fruchtbares Thema für uns. Ich bin für diese Einladung also hier besonders dankbar. Dieter, herzlichen Dank, du hast die Brücke geschlagen und damit auch wieder ein Refresher gegeben, hier mit dem Input zu bedenken, was Sprache in der Existenzanalyse und Logotherapie für Bedeutung hat, hat mir erneut bewusst gemacht, dass diese Dimension des Menschen, diese explizite Geistigkeit, Personalität, diese Aktualisierung des Daseins, wie grundlegend das ist, so dass es gewissermaßen wie selbstverständlich wird, Sprache als Grundlage des therapeutischen Beisammenseins, des therapeutischen Handelns, des therapeutischen Wirkens zu wählen. Sprache ist ja wird immer verstanden als eine Symbolisierung und eine Abstraktion. Ich glaube, dass Sprache noch viel mehr ist. Der Bogen meines Vortrages heute ist so gespannt, dass ich versuchen möchte, ausgehend vom Frankischen Logotherapie und Logos zu dieser Selbstverständlichkeit oder geradezu dieser Evidenz der Notwendigkeit von Sprache für die Praxis hinzuführen. Ich werde mich natürlich in erster Linie auf existenzanalytisch-logotherapeutische Inhalte beziehen, aber natürlich wird es darüber hinaus gehen und die Gedanken werden bis vielleicht einige kulturanthropologische Aspekte sogar auch noch mit beinhalten. Ich hätte gedacht, dass ich in vier Abschnitten vorgehen werde und dass wir zunächst einmal mit der Logotherapie beginnen, dann zur Existenzanalyse kommen und die Existenzanalyse als im dynamischen Prozessgeschehen beleuchten und von dort aus wieder eine Brücke schlagen zum Sprachverständnis, dann zu der dialogischen Auseinandersetzung mit den Grundlagen oder der Struktur der Existenz, wie wir es verstehen, und dann noch einen Ausblick für die Praxis, für die Anwendung im therapeutischen Gespräch. Logotherapie hat Frankl seine Richtung genannt. Schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat er diesen Begriff gewählt, um auf etwas zu verweisen, das in seiner Arbeit ihm als zentral erschien, nämlich die Sinnhaftigkeit des Lebens zu verstehen und aus dem Verständnis der Sinnhaftigkeit hinzuführen zu einem Leben, das gewissermaßen in der Lebenspraxis aufgehen kann, das zu sich selbst herangeführt wird, zu einer Intentionalität. Frankl war ja schon sehr beeinflusst von Adler und der Finalität und diesem Hintergrund. Und aus der Finalität wurde die Intentionalität der Sinnsuche in der Weiterführung des adlerschen Gedankenganges. Adler hatte ja Frankl als Abweichler ausgeschlossen aus seinem Verein 1927, weil diese Denkweise, die sichtlich unter dem Einfluss von Max Scheler entstanden ist, und Oswald Schwarz war sein Mentor zu dieser Zeit in diesem Kontext, dieses Übergang von Finalität zu Intentionalität und Intentionalität, die natürlich gerichtet ist, menschliches Dasein gerichtet auf etwas, das es selbst übersteigt. Dieses Denken von Sinn fand Frankl so grundlegend, dass er es zur Grundlage für seine therapeutische Intervention gemacht hat. Er war natürlich inspiriert von der Not der 20er Jahre, in der Arbeitslosigkeit herrschte, Hungersnot. Damals war Arbeitslosigkeit ja wirklich etwas Bedrohliches. Und in dieser Zeit grassierte ein Nihilismus und sehr viel Sinnlosigkeit. Und er sprach immer davon, dass die Menschen damals eine doppelte Verwechslung vorgenommen haben. Sie haben sich und ihr Dasein als nutzlos verstanden, weil eben die Finalität nicht aufging. Und weil nutzlos, zwecklos, auch sinnlos. Und diese Ableitung der Sinnhaftigkeit vom Nutzen, die hat er grundlegend gegeißelt. Und um da einen geistigen Posten aufzustellen gegen diesen Reduktionismus, der nicht nur in der Psychologie herrschte, sondern auch im Selbstverständnis vieler Menschen, hat er eben zunehmend begonnen, vom Logos, vom Sinn zu sprechen. Im Rahmen der Logotherapie wird Logos verstanden einfach als der Begriff für Sinn, für das, wie Logos auch in der Philosophie immer wieder verwendet wird. Es ist nicht nur das Wort oder die Sprache, sondern eben auch der Bedeutungsgehalt des Wortes und daher Behandlung mit Sinn. Nun könnte man sagen, das ist vielleicht eine aufgesetzte Sache. Und aus der Entwicklungsgeschichte der Logotherapie würde man historisch ableiten, dass die Entwicklung der Logotherapie eingesetzt hat, vor allem auf den Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit, der Verzweiflung vieler Menschen, die sich im Krankenhaus natürlich auch weiter fortgepflanzt hatte. Die Menschen litten, ob sie auf der Chirurgie lagen, auf der Internen oder auf der Psychiatrie, vielfach unter einer Verzweiflung, weil sie nicht begleitet wurden, weil sie nicht die Ansprache der Ärzte hatten, weil sie nicht verstanden wurden in ihrer Not, sondern mehr oder weniger technisch vielfach behandelt wurden. Und das Zurechtkommen mit einer Operation, wo man aufwacht und dann einen Bauchschnitt hat oder die Brust fehlt, und dieses menschliche Verarbeiten und dieses Tragen des Leides und dieses Wofür soll ich das auf mich nehmen, das hat der Herr Frankl als Kliniker ebenfalls sehr viel feststellen müssen und dort auch viel Suizidalität geortet und gemeint, hier braucht es eine Art Führung des Menschen in seiner seelischen Bewältigungsfähigkeit. Und er nannte das provokativ, wie er immer sagte. In den 50er Jahren war das, oder 40er Jahren, wie das Buch dann nach dem Krieg entstanden ist, geschrieben hatte er es schon vor dem Krieg, nannte er das ärztliche Seelsorge, um zu markieren, Seelsorge ist nicht nur ein Gebiet der Religion oder der priesterlichen Seelsorge, sondern es soll auch eine ähnliche Denkweise bei den Ärzten, in Pflegepersonen stattfinden, dass sie also den Menschen in ihrem Seelenleben auch sehen und nicht nur in den körperlichen oder psychiatrischen Diagnosen. Logotherapie, also das Hinführen der Menschen zu einem Wozu des Lebens. Im Hintergrund hat Frankl gerne zitiert einen Satz von Nietzsche, den er etwas abgewandelt hat, in eine einfachere Sprachduktus gebracht hat. Den Satz, wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Das war dann natürlich in der Zeit des Konzentrationslagers, und man war ja 2,5 Jahre in Konzentrationslager, und nach dem Krieg, in der Aufbauphase, ein Motto des Lebens, das einen gewissen, das eine Hoffnung vermitteln konnte. Und so ist dann Frankl wirklich in der Nachkriegszeit um die Welt herum eingeladen worden, um über diese Erfahrung und das Durchstehen können einer solchen Extremsituation, wie es Konzentrationslager sind, berichten zu können. Logotherapie, also der unmittelbare praktische Bedarf der Menschen nach einer geistigen Führung, nach einer geistigen Ausrichtung. Die Führung soll lediglich Anleitung sein. Frankl hat immer gesagt, ein Logotherapeut, den sollte man nicht vergleichen mit einem Maler, der einem ein Bild an die Wand malt und sagt, schau an, so ist die Wirklichkeit. Sondern man sollte ihn vergleichen mit einem Augenarzt, der einem Patienten den grauen Star sticht, sodass er selber wieder besser sehen kann. Die selbstständige Suche, die Eigenverantwortlichkeit, das Ausschauhalten nach Inhalten, für die es wert ist zu leben, das hat sich aus der Praxis ergeben. Nun scheint mir aber, und deshalb hat Frankl dann die Logotherapie auch begründet und als solche genannt. Er hatte ursprünglich sehr auch von Existenzanalyse gesprochen und sie als den theoretischen Unterbau, die Anthropologie, die Reflexion, die Philosophie für die Praxis der Logotherapie genannt. Existenzanalyse resultierte bei ihm aber in dieser Spitze der Intentionalität des Daseins. Alles Dasein ist in seinem Verständnis ausgerichtet auf ein Werden, das Sinn genannt wird, auf einen Wert in der Zukunft, auf etwas, das in einem größeren Kontext steht. Nur so ist Sinn zu verstehen und sich dem hinzugeben und über sich hinauszugehen und sich einzulassen auf etwas, das nicht wieder ich bin, das genuin Alterität darstellt, also Andersheit. Dieses Einlassen, diese Selbsttranszendenz, wie er es nannte, das war für Frankl also das Grundkonzept der Sinnfindung, um die Intentionalität des Menschen aufzufangen. Mir scheint jedoch, dass die Logotherapie noch ein viel tieferes Verständnis des Menschseins aufgreift. Frankl war hier in erster Linie Praktiker. Er hat am Steinhof jahrelang gearbeitet. Er hatte dann im jüdischen Krankenhaus gearbeitet und er hatte sehr viel mit Patienten zu tun. Und er war persönlich sehr empfindlich auf das Leid der Patienten. Und so war sein Blick geprägt von dieser Praxis her. In dem Buch Ärztliche Seelsorge und später in dem Buch Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie gibt er jedoch ein-, zweimal einen Hinweis auf eine Begrifflichkeit, die wir etwa von Heidegger kennen. Er spricht von der Logoshaftigkeit der Welt, ohne es weiter auszuführen. Mir hat das über die Jahre hinweg zum Denken gegeben und ich fand dann, dass diese Grundkonzeption der Logotherapie auf etwas Bezug nimmt, was der Sprache sogar noch vorgängig ist. Nämlich, dass ursprachlich ist, bevor wir noch Worte dazu finden. Dass nämlich unser Dasein oder unser in der Welt sein nicht chaotisch ist, sondern geordnete Struktur hat. Dass also ein Geist in diesem in der Welt sein weht, den der Mensch aufgrund seiner eigenen Geistigkeit, phänomenologischen Kapazität, wie immer man dann diese Geistigkeit, die im Gegensatz zu Psychismus, zu den Bedürfnissen, Trieben und so weiter steht, im anthropologischen Konzept von Frankl, dass diese Geistigkeit in der Lage ist, eine ihr adäquate Struktur in der Andersheit, der Welthaftigkeit des anderen Menschen, des Beisammenseins mit anderen Menschen, ausfindig zu machen. Frankl spricht dann von dem Erkennen dessen, was gerade Not tut, denn von dem Erkennen dessen, was jetzt ansteht, das ist jetzt meine Begrifflichkeit, aber was Not tut, ist Frankls Begrifflichkeit. Und er kannte das als den jeweiligen Sinn der Situation. Zu sehen, zu spüren, um was es jetzt in dieser Situation geht, was hier vom Subjekt, von der Person, vom einzelnen Menschen beigetragen werden kann, um damit etwas zum Besseren zu wenden, um damit etwas in ein Wachstum zu bringen, um etwas zu vermehren. Das ist der Sinn der Situation in seinem Verständnis. Und dem ist grundgelegt, die Fähigkeit der Person, würden wir hier bevorzugt sagen, des Daseins, das in der Welt sein zu verstehen, auf das hin, was vom Subjekt abhängt, um das Dasein, um das in der Welt sein bewältigen zu können. Es ist also im Verständnis Frankls der Mensch stets aufgerufen, angesprochen, angerufen, das Sein ruft, das ist ja durchaus gängig im ganzen existenzphilosophischen Bereich, angesprochen und einmal angesprochen, kann der Mensch gar nicht anders, als zu antworten. Wenn ich einmal mich als gemeint erfahre, bin ich der Antwort verpflichtet. Es ist gar nicht möglich, nicht zu antworten, wenn ich im Ruf stehe, den ich vernommen habe. Das ist natürlich die Voraussetzung. Auch keine Antwort ist dann eine Antwort. Denn dazwischen, zwischen Anruf und Antwort, ist die Freiheit des Subjekts, die Möglichkeit, auf einen Anruf zu antworten oder nicht zu antworten, ihn aufzugreifen, ihn zurückzustellen, ihn abzuweisen und auch noch eine Modalität zu suchen, wie ich diesem Anruf und wann ich diesem Anruf entspreche. Frankls Konzept, ich bin noch immer in Frankl, wir kommen dann gleich noch etwas tiefer. Frankls Konzept ist also grunddialogisch verstanden. Menschliches Sein in der Welt, hier sein, da sein, Dasein im anderen Sinne, ist angesprochen sein. Und zum Anspruch der Situation oder zur Anfrage der Situation die eigene Antwort zu finden. Anspruch, Anfrage, Angebot der Situation. Das ist bei Frankl diese existenzielle Wende, er nannte sie sogar kopernikanische Wende, dass es im Leben viel mehr darauf ankommt, dies zu finden, was ich selbst als persönlichen Anspruch in der jeweiligen Situation erlebe, als mit vorgefassten Meinungen, Wünschen, Erwartungen, Zielen in die Situationen zu gehen. Es geht also im Leben viel mehr darum, so Frankl, die eigenen Zielsetzungen zurückzustellen, um sich primär einmal der Situation zu öffnen, sich zu fragen, wo bin ich, in welchen familiären Bezügen, beruflichen Bezügen, Lebensbezügen, biografischen Bezügen, aktuellen Bezügen bin ich, und im Abgleich mit der Anfrage der Situation, im Abgleich mit dem Erkennen, was, um was es hier jetzt geht, wo ich gerade bin, das zu finden, was das ganz eigene ist, meine ganz eigene Antwort zu der Situation. So, existenziell gewendet, führt Leben zu einer sinnvollen, zu einem Sinn. Können wir den Sinn der Situationen erkennen? Können wir das Weitere, das Künftige, das Entwicklungspotenzial schöpfen? So, und nicht indem wir mit unseren Zielen an die Welt herangehen, an die Situationen, an den anderen, und nun schauen, was erfüllt unsere Bedürfnisse und Ansprüche und so weiter, und danach die Sachen aussuchen. Das ist, könnte dann bald mal zu einer Manipulation, auch zu einem Missbrauch und so weiter werden, wenn es nicht dialogisch abgestimmt ist. Das halte ich für einen ganz grundlegenden Gedanken für Existenz überhaupt. Wir sind in eine Welt geboren, geworfen, gestellt. Und diesem, wenn wir diesem Faktum nicht genügen, gehen wir dem Wurf, dem existenziellen Geworfenheit, fallen wir aus dem Gleis, fallen wir aus der Bahn. Wenn wir sozusagen dieser Struktur der Existenz, dieser Grammatik der Existenz nicht entsprechen, erfahren wir Unerfülltheit, Sinnlosigkeit, weil Sinnlosigkeit heißt nur, der Sinn, der Senso, der Sentido, die Ausrichtung ist nicht auf etwas gerichtet, das Wert hat, das als wertvoll genug dastehen kann, um ein Leben so leben zu können, um ein Leben in einen Tod bringen zu können, der nicht von Verzweiflung gesäumt ist, weil wir da waren. Frankls Konzept, Sinnkonzept, ist in der Tiefe daher durchaus als sehr als dialogisch anzusehen. Wir stehen immer die dialogische Situation des Menschen. Wir stehen immer in einem in Frage. Menschsein heißt in Frage stehen und Leben Antwort geben. In Frage stehen, das heißt, was immer ich bin und tue, ist fraglich, fragwürdig. Ich bin in einem Angefragtsein ständig von außen, aber auch von innen, von meinem Gewissen her und von der Gesellschaft her. Und in dem, wie ich antworte, wenn ich die, so antworte, dass diese Antwort mir entspricht, dass es eine gewissenhafte Antwort ist, dann ist es eine Antwort, die wir auch verantworten können. So wäre dann das logotherapeutische, existenzanalytische Verantwortungsverständnis, das in der personalen Begründung verankert ist. Nun scheint mir Logos aber noch tiefer zu gehen. Logos Sinn ist auch das, was wir als Sprache, Wort und Sprache verstehen. Das heißt, Logos ist etwas Erkennbares, ist mit einer Bedeutung versehen, und wenn Wort zu Wort sich gesellt und ein Satz entsteht und Sprache entsteht, dann folgt das einer Struktur. Strukturiertheit steht also zum einen gegen das Chaos. Somit hebt sich der Mensch aus einer Verworrenheit, aus einem versacken in einer Bodenlosigkeit, die nicht mehr hält. Denn nur was Verbindung unter sich hat, kann auch Halt abgeben. Was lediglich zufällig, stochastisch, Brownsche Bewegung in der Chemie etwa, ist, das kann keinen Halt abgeben. Strukturiertheit ist also Voraussetzung, um in der Welt sein zu können. Strukturiertheit steht gegen Chaos. Chaos ist im Griechischen der Gegenbegriff zu Kosmos. Aber Sprache ist auch ein Kosmos. Sprache ist Ordnung. Logos steht dann im Griechischen, in der Tradition, ich glaube schon vor den Kynikern war das, also so genau, da wissen einige von euch mehr Bescheid, auch gegen den Begriff des Mythos. Mythos ist jene Wahrheit, die erzählt wird. Ist die Sage, ist die Dichtung. Ist dann daher auch später schon bei Platon und Aristoteles als das unüberprüfte Wort. Auch die Erfindung ist Mythos. Dagegen steht Logos. Logos ist auch ein Narrativ, auch ein Inhalt, so wie im Mythos ein Inhalt ist. Was ist denn der Unterschied zwischen den Inhalten des Logos und des Mythos? Logos ist das Wahre, das aus dem Phänomen selbst hervorgeht. Ist das, was daher logisch ist. Es ist eine regelhafte Verwendung des Logos-Begriffs, wenn er mit Logik in Verbindung gebracht wird. Was also eine Evidenz aus sich herausbringt. Was logisch ist, hat eine Struktur. Was logisch ist, ist durchgeistigt. Es folgt einer Gesetzmäßigkeit. Dass diese Gesetzmäßigkeit ordnet als geistige Wirkkraft das Vorhandene. Diese Ordnungsstruktur ist in der Kommunikation zwischen den Menschen der Begriff, das Wort, das im Kontext einer Grammatik Inhalt vermittelt. Und so entsteht Sprache. Sprache ist also strukturierte Ordnung, die in der Lage ist, so viel Festigkeit abzugeben, dass damit Inhalte vermittelt werden können. In einem Kontext Inhalte vermittelt. Logotherapie ist also in diesem Verständnis im Grunde ein Arbeiten mit dem, was wir als die Grammatik des Lebens verstehen können. Die Logoshaftigkeit, den Logos der Situation zu finden, bedeutet mit anderen Worten, zu finden, den Kontext zu finden, den Zusammenhang zu finden, von dem, in dem ich stehe, in dem das Subjekt steht. Den Kontext, den grammatikalischen Zusammenhang zu finden, dieser Situation, in der ich jetzt bin, aus der Biografie, das heißt einerseits der Geschichtlichkeit und, wie Blankenburg auch immer verwiesen hat, der Projektivität, der Zukünftigkeit, auch die ist Biografie. Textstruktur des in der Weltseins, des Selbstverständnisses, des Selbstverständnisses im Abgleich mit dem Verständnis der Situation, mit dem, was hier Sache ist, was hier zur Entwicklung ansteht, was hier Möglichkeit ist, die durch meine Aktivität in die, aus der Potentialität in eine Realität gestoßen werden kann. Letztlich ist die Logoshaftigkeit das, was mich von dem abhält, das mir als freier Mensch in die Hand gegeben ist, die Möglichkeit zum Suizid. Camus. Was hält mich denn ab, besonders in Zeiten der Not oder der Schwierigkeit, den Suizid zu verüben? Es wäre oftmals eine Erlösung, ein leichterer Weg. Nur wenn ich mich in einem größeren Kontext verstehe, wenn ich eine Grammatik sehe, die mich durchseelt oder in der ich die Schwingung erfasse, bin ich in der Lage, etwas zu tragen, das völlig gegen Lustprinzip steht oder gegen, das mich an die Grenze der Kräfte führen kann. Aus einem Größeren heraus, in der Verbindung mit dem Größeren, kann ich das Kleinere, das Verzagte in mir überwinden. Logotherapie in diesem Sinne, das hat Frankl nun nicht mehr gesagt, aber ich bin sicher, er würde dem zustimmen, könnte man sagen, ist also Finden der Textur der Existenz, der Grammatik der Situation. Im Kontext einer solchen Vorlesungsreihe, wo es um Sprache geht, ist es eine, ich finde, eine Notwendigkeit, auf diese existenzielle Wirklichkeit zu verweisen, dass wir in dieser Ordnungsstruktur, in einer Ordnungsstruktur uns sehen und verstehen können, die uns auch jenen Halt gibt, bis hinein zum Seinsgrund, der uns ein Tragen, Leben, Überleben ermöglicht. Die Grammatik der Situation zu verstehen, jenen Kontext, in dem wir stehen, in dem ich das erlebe und aus dem Erleben heraus handle. Somit also Kosmos in meine Existenz zu bringen. Durchaus angeregt vom Mythos, aber überprüft am eigenen Verständnis der Logoshaftigkeit der Situation. Existenzanalyse, wir kommen nun langsam zur Existenzanalyse, ist eine Analyse, Daseinsanalyse. Ist uns geläufig, was Analysen sind. Was wird analysiert? Nicht die Existenz. Die Existenz ist nicht analysierbar. So wie Musik nicht analysierbar ist. Wir wissen, sie besteht aus Tönen. Aber das Ineinanderwirken der Töne macht erst die Melodie und die Musik aus. Existenzanalyse ist daher eine Analyse von etwas ganz anderem, von etwas viel bescheidenerem. Existenz ist ein Ereignis, dem zugrunde liegt mein Handeln. Und mein Handeln bezieht sich nur auf Möglichkeiten, die mir zur Verfügung stehen, die abgestimmt werden müssen mit den Fähigkeiten. Existenzanalyse ist daher wahrscheinlich auch Daseinsanalyse, eine Analyse der Bedingungen und Möglichkeiten, um zur Existenz zu kommen. Also jenes Bodens, der meine Existenz trägt. Existenz bedeutet, mich erheben, existere, erheben, über die Umstände. Existenz per se hat somit dieselbe Struktur wie Sprache, die ein Abheben der, von der Konkretion in eine Bildlichkeit, in eine Abstraktion zur Voraussetzung hat. Mich über die Umstände erheben können, mich mit den Umständen und Gegebenheiten umgehen zu können, verstehen wir als Existenz. Und das heißt, mich ein wenig lösen zu können. Ähnlich wie beim Gehen. Ich bleibe am Boden haften. Aber er erlaubt mir, dass ich ein Bein heben kann und einen Schritt setzen kann. Obwohl ich haften bleibe an den Bedingungen, den Gesetzmäßigkeiten, gibt es den kleinen Spielraum des mich lösen können und das ermöglicht ein freies Handeln. Es ist ein mich lösen aus der Angebundenheit, aus der Angepflocktheit, wie es Nietzsche mal nannte, des Vierfüßlers, der sich nun auf zwei Beine erhebt und die Arme frei bekommt. Ein Urbild des Menschen und des Selbstverständnisses des Menschseins, wo das Eingebundensein ganz deutlich vorhanden ist und doch ein sich erheben über die Umstände und damit auch eine Weitung des Horizonts. Ein Lösen der Zunge, ein Lösen des Herzens, archetypische Elemente des Menschseins. In der Existenzanalyse verstehen wir, sprechen wir viel von der Person. Wenn ich nun also diesen Gedanken der Existenz zurückführen darf auf jene Kraft, die mir dieses Lösen ermöglicht, so würden wir sagen, diese Dynamis im Menschen, das nennen wir Person. Was ist nun Person? In der klassischen Philosophie ist es das Freie im Menschen, das ist uns sicher geläufig. In der Existenzanalyse, in der Methode der personalen Existenzanalyse, wenn wir dem nachgehen und tiefer gehen, finden wir, dass das Freie im Menschen jenes ist, was im Menschen anhebt zu sprechen, zu lauten beginnt. Vielleicht sogar schon Worte bildet, in die Ebene von Logos kommt, aber im Grunde noch viel tiefer ist, so wie im aramäischen Begriff für Logos, der in der Übersetzung der Bibel als Logos übersetzt wurde, heißt es im aramäischen Memra. Memra ist genau dieses, es beginnt zu lauten. Das ist nicht der Logos der Griechen. Der Logos der Griechen ist ein logischer, rationaler, in der Sachlichkeit begründeter Logos. Memra ist ein ursprüngliches Betroffensein vom Rauch, von den Feuerzeichen, was in Menschen dann anhebt, zu sprechen, zu vibrieren. In der heutigen Existenzanalyse verstehen wir also jene Kraft, die uns, dank derer wir uns in die Existenz heben können, die Person, das personale Sein, als eine Fähigkeit, die imstande ist, angesichts von, sagen wir mal grob, Außenwelt und Innenwelt, angesichts von Gegenüberhaben im Äußeren und im Inneren, es tut gar nicht so viel zur Sache zunächst, sondern Gegenüberhaben ist das Wesentliche, angesichts eines Gegenüberhabens, zu zittern beginnt, zu vibrieren beginnt. Wenn es das Numinosum ist, dann ist es das Tremendum in mir, das ich spüre. Wenn es das Alltägliche ist, dann ist es die Syntonie, die Resonanz, was zu lauten beginnt in mir, was in mir zu sprechen beginnt. Oft noch vorsprachlich, eine Mischung zwischen Wort und vielleicht noch nicht einmal Gedanke und Gefühl. Aus einer unbewussten Tiefe kommend, in der ich stehe, die in mir ist und in der ich stehe. Und so entsteht durch Personsein Sprachlichkeit. Wir setzen also Personsein mit Sprachlichkeit gleich. Das hat auch damit zu tun, dass wir das Personsein aufzeichnen. Ich als Person, es gibt natürlich auch das leibliche Personsein oder das psychische Personsein oder das biografische Personsein, aber das biografische Ich oder das leibliche Ich. Dieses Ich als Person können wir schematisch so darstellen, dass es Anteil hat an zwei Welten, die im Ich als Person ineinander fallen. Aber im kategorialen Denken nimmt das Ich als Person Bezug zu einer Außenwelt und zu einer Innenwelt. Wenn wir die Augen schließen, vor dem Einschlafen etwa, nehmen wir Bezug zur Innenwelt und wir spüren, hören, fühlen, wie der Tag war, wie der nächste sein wird, wie ich mich aktuell fühle. Und da geht noch so manches durch den Kopf und durch das Herz und durch das Gefühl. Das alles ist Innenwelt. Ich habe sie hier gleich groß gezeichnet wie die Außenwelt, denn sie ist, die Seele ist ein weites Land, wie wir hier in Wien wissen. Die Außenwelt ist das andere, das Nicht-Ich. Das Ich als Person kann sich gar nicht verschließen vor der Außenwelt, vor dem anderen und vor dem anderen und vor den anderen Dingen. Man sieht mir in den Augen, im Gesicht, in der Gestik an, wie die Innenwelt in etwa ist. Man sieht meine Bedrücktheit oder Freude. Ich kann überspielen, ich kann natürlich Masken aufsetzen, bis zu einem gewissen Grad. Und wer das sehr gut kann, soll Poker spielen. Dann. Also die Innenwelt kommt unweigerlich in der Außenwelt zum Ausdruck und umgekehrt ist die Außenwelt stets auch präsent in der Innenwelt und wir können uns gar nicht ganz, nie ganz verschließen von den Eindrücken der Außenwelt, weil wir eins sind. Wir stehen mit einem Bein im Innen und mit einem Bein im Außen. Und es ist wirklich wichtig, dass wir hier ein gewisses Gleichgewicht auch schaffen. Dass wir also die Innenwelt zur Innenwelt stets auch Bezug nehmen, auch wenn wir einen Vortrag zuhören oder wenn wir irgendwie arbeiten, dass wir kurz uns herausnehmen für eine Sekunde und nur mal zu fragen, wie fühlt sich das an, wie geht es mir dabei, was kommt mir für Einfälle, Gedanken, so als diese Innenwelt und dann wieder mich der Außenwelt zuwenden. Hier ist von der, man kann nicht sagen Struktur der Person, von der Verfasstheit der Person eine Einheit, die sich immer wieder als Wechselrede, als Austausch zeitigt, vergegenwärtigt, realisiert. Immer bin ich im, in Anführungszeichen, für Phänomenologen ein schreckliches Denken, aber es hat auch eine praktische Bedeutung, in einem Außen, in einem Nicht-Ich und immer bin ich in einem Innen, in einer Intimität mit mir und vor mir selbst. Und immer geht es darum, dies in einem Ausgleich, in einem Abtausch, in einer Auseinandersetzung zu halten. Was wir vorher sagten im Zusammenhang mit der Logotherapie, das Logos, Sinn, das Aufgreifen einer Grammatik des Existierens, einer Grammatik des In-der-Welt-Seins bedeutet, ist nun hier im personalen Verständnis das Aufgreifen eines des Verständnisses des Personseins, das per se schon wieder einen sprachlichen Charakter hat, per se schon nur am anderen zum Ich werden kann. Daher eine Sprachlichkeit dem Personsein zugrunde liegt, das noch vor jeder Wortfindung gegeben ist. Ursprachlichkeit. Ursprachlichkeit des Personseins, wie vorher Ursprachlichkeit des Existierens. In der praktischen Anwendung dieses Modells, dieses Verständnisses von Person, das in mir zu lauten beginnt, das wie ein Echo ist, wie der Ton aus einer Flöte gezogen, dieses ursprachliche Verständnis des Menschen versuchen wir in der Praxis über methodische Schritte umzusetzen. Wir nennen das unsere personale Existenzanalyse, das dynamische Konzept der Existenzanalyse, das als Grundmethode dient, um nicht integrierte Erlebnisse, um Neues, um Traumatisches zu personieren, mit der Person zu durchwirken, diese beiden Aspekte hineinzubringen. Und in dieser personalen Existenzanalyse wird Sprache gefunden für 8 Inhalte. Also Sprache wofür? Auch das ist ja ein interessantes Thema. Was soll denn zum Ausdruck kommen? Personale Existenzanalyse setzt an mit dem Beschreiben der Situation, die es zu bearbeiten gilt, die nicht bewältigt ist, die nicht verarbeitet ist, die nicht integriert ist. Daher wird Sprache gefunden für Sachlichkeit, Faktizität, Gegebenheit. Das fällt den Patienten oft schwer, dafür überhaupt Worte zu finden, die Worte in den Mund zu nehmen, zum Ausdruck zu bringen und sachlich zu bleiben und nicht abzudriften in Beurteilungen, Bewertungen, Vorstellungen, Fantasien, Wünsche, Leugnungen, sondern sprachlich beim Inhalt zu bleiben, um den es geht. Es wird zweitens Sprache gefunden für das darin entstehende und seinerzeit vielleicht auch schon entstandene, vielleicht nicht wahrgenommene Gefühl. Wie geht es mir persönlich? Wie geht es mir selber damit? Wie fühlt sich das an? Damit wird eine Sprache gefunden für die Bezugnahme zum eigenen Lebendigkeit, zum Elan vital, zur vitalen Kraft im Menschen, zur Psychodynamik und zur Emotionalität im schelischen Sinne des intentionalen Gefühls. Also allein dieser Schritt ist schon wieder ein hochkomplexer Schritt, denn wir werden in diesem Schritt auch wieder differenzieren müssen, dann, was die psychodynamische Affektivität ist und was die intentionale Emotionalität ist. Aber es wird eben Sprache gefunden für die Sache, für das emotionale, gefühlsmäßige Erleben. Drittens, für die mit dem Gefühl verbundene Impulsivität, denn ein Gefühl ist niemals neutral, ein Gefühl ist immer mit einer Dynamik verbunden, die zumindest beinhaltet eine Attraktion oder eine Repulsion, also näher hin oder weiter weg. Und natürlich noch differenziertere Impulse enthalten kann. Es wird Sprache gefunden, viertens, für einen phänomenal erfassten Gehalt, denn in jedem Gefühl, in jedem Erleben ist ein Inhalt verstanden, der oft gar nicht bewusst ist. Der nörgelnde Vater, der einem ständig auf die Nerven geht und Probleme macht und die verursacht, dass man schon gar nicht mehr heim mag, kann sich zum Beispiel in der Therapie herausstellen, was dieser Vater denn dem Sohn oder der Tochter vermittelt hat, nämlich ich will dich eigentlich gar nicht. Dass du bist, ist mir ein Problem, ist Erschwernis für mein Leben. Und das wird er vielleicht nie explizit, expressis verbis gesagt haben, aber mit seinem Verhalten vermittelt er das und das wird subjektiv so verstanden, denn das Kind als Person versteht als Person phänomenale Inhalte, das dahinterliegende, die Haltungen, es versteht, was nicht sichtbar ist, das Verborgene, mit dieser personalen Kapazität. Daher ist ja Phänomenologie das Mittel der Wahl, um überhaupt an die Person heranzukommen. Wenn man nicht phänomenologisch vorgeht, dann geht man an andere Strukturen des Menschen, an Lernfähigkeiten oder an Psychodynamiken oder an systemische Interaktivitäten. Aber wenn ich an die Person will, an dieses explizit freie, authentische, ganz eigene des Menschen, brauchen wir Phänomenologie und vielleicht eher die hermeneutische als die husserlische. Viertens, also Phänomenalität wird in Sprache gefasst. Fünftens, es werden Zusammenhänge in Sprache gefasst, nämlich das Selbstverständnis des Erlebten. Wie sich das verknüpft mit dem früher Erlebten, mit der Biografie, mit den Projekten. Sechstens, mit dem Gewissen, mit dem, was diese Person selbst als das ganz Richtige empfindet, das Stimmige. Eine Fähigkeit des Spürens, eine intuitive Kapazität des Menschen, die wohl der intimste Pol der Innenwelt darstellt. Aber auch die Kognition, der Verstand spielt eine Rolle. Die Beurteilungen und Bewertungen aufgrund von Erfahrungen und Wissen, von diagnostischen Schemata, von Vergleichen mit anderen Menschen, wie auch die Vernünftigkeit, die Vernunft. Auch ihr wird Sprache verliehen. Auf dieser Basis des multiplen Sprachverleihs wird dann eine Handlung, ein Willensakt sichtbar. Er entsteht wie von selbst durch dieses vielfältige, multiple Sprachverständnis oder zur Sprache gebracht haben und damit in Existenz gehoben haben, des Erlebten. Und dann entsteht das adäquate Verhalten, etwa dass der Sohn nun sagt, also ich mit dem Vater will ich nichts mehr zu tun haben, aber ich will ihn mal konfrontieren und dann überlegt man strategisch, wie man das am besten anstellt. Und was für eine Rückwirkung das hat, wenn das eine tut und das andere. Da kommt man dann wieder in die praktische Alltäglichkeit des Lebensvollzugs. Sprache finden, also im Sinne des Hebens der Personalität des Menschen, ist grundlegend für eine phänomenologische Existenzanalyse, für eine personale Existenzanalyse. Weil Person, zusammenfassend nochmals diesen Abschnitt, Person per se ein Verwobensein, eine Gleichzeitigkeit von einem Außen und Innen ist. Daher eine Offenständigkeit, eine Offenheit, eine Unabgeschlossenheit, eine Empfänglichkeit, eine Verletzbarkeit darstellt, die nun, um es zu verarbeiten, um die eigene Form jeweils wiederzufinden, um in die eigene Gestalt zurückkehren zu können, unter dem Einfluss und der Veränderung des Eindrucks, Sprache benötigt. Das eigene Sprachlichsein wieder heben soll. Ich möchte in diesem nächsten Abschnitt auf die Existenz zu sprechen kommen, als in die Sprachlichkeit kommen. Wenn ich also solcher Art in der Welt bin, dann komme ich wieder zurück auf eine gewisse Struktur der Andersheit, des Verwobenseins mit dem Anderen, der Einheit mit dem Anderen. Nun aber nicht mehr nur Logos und Sinn, sondern noch viel mehr. Wenn wir so tief schauen und so tief phänomenologisch vorgehen, so fanden wir in der modernen Existenzanalyse, in dieser Weiterentwicklung, von der sich Frankl dann auch abgewandt hatte, fanden wir, dass es im Grunde nicht der Sinn allein ist, sondern dass es vier Strukturen sind, die unsere Existenz tragen. Vier Basis, Grund, mehr, besser Grundstrukturen. Nämlich, dass wir in einer Welt stehen, die nicht ich bin, die grundlegend anders ist und die größer ist und die mir Widerstand bietet und die ihre Gesetzmäßigkeit hat. Mit diesen Fakten muss ich leben, sonst gibt es kein Überleben. Die erste Dimension der Existenz ist also dieses Zurechtkommen und Erkennen des Gegebenen und seiner Gesetzmäßigkeit. Denn wenn ich sie nicht erkenne, dann kann ich nicht, weiß ich nicht, dass ich ein Haus bauen muss, weil ein Winter kommt. Und ich weiß nicht, wie ich das Essen finde, wenn ich nicht in der Gesetzmäßigkeit die Erkenntnis des Gegebenen und seiner Struktur erfasse. Dieses Befasstsein mit dem Faktischen, mit jener Realität, die uns als Wirklichkeit entgegenkommt, verschafft uns aber auch die notwendigen Grundlagen, um überhaupt sein zu können. Denn das ist die Frage in dieser Existenz. Ich bin zwar, ich entdecke mich vor, ich sehe mich, finde mich vor in Gegebenheiten, aber die existenzielle Frage ist, kann ich denn hier auch sein? Erlauben mir die Umstände, sein zu können. Und so, wenn wir wieder phänomenologisch im Dialog mit den Gegebenheiten stehen, dann beginnen mir die Dinge was zu sagen. Der feste Boden, die Wände, an denen ich mir den Kopf anrennen kann, sie bilden auch einen Schutz. Der feste Boden trägt. Und sie umschreiben einen Raum, in dem ich leben kann. Schutz, Raum und Halt sind die Ergebnisse, die wir in einer dialogischen Auseinandersetzung mit der Faktizität der Existenz generieren, herausheben. Schutz, Raum und Halt erlaubt uns dann auch vertrauen zu können, ein Grundvertrauen zu entwickeln, das letztlich bis in den im Seinsgrund verankert ist. Also, die eine Struktur der Existenz ist die Tatsache, dass wir mit den Gegebenheiten zurechtkommen müssen, um überhaupt überleben zu können. Sein können in dieser Welt. Wenn wir das machen, muss gar nicht bewusst sein, geschieht auch meistens nicht bewusst, das macht schon das Kind, erfährt das Kind im ersten, zweiten Lebensjahr schon. Stets erfahren wir, dass hier eine gewisse Strukturiertheit gegeben ist, die sich mir als Widerstand bietet, aber dadurch auch Halt bietet. Und daher eine Verlässlichkeit abwirft. Wenn ich mich auseinandersetze, weil ich in dieser Dialogizität stehe, das Wort habe ich auch noch nie verwendet, wenn ich so im Austausch stehe mit dem Gegebenen und in dieser personalen Offenheit erfasse, was die tiefere Struktur des Gegebenen ist, die relevant ist für meine Existenz, dann ist es Schutzraum und Halt. Die Dialogik mit der Faktizität gibt mir eine Grundlage, sodass ich auf dieser Grundlage das Gegebene auch annehmen kann und durch das Annehmen auch mit ihm umgehen kann. Das Annehmen gibt dann die Freiheit des Umgangs. Was ich nicht angenommen habe, bindet meine Hände in der Abwehr. Die zweite Dimension der Existenz ist ebenfalls eine, der wir nicht entkommen können. Alle vier Dimensionen sind unausweichliche Dimensionen der Existenz. Die Tatsache, dass wir leben und einer Zeitlichkeit unterworfen sind und auf eine wachsen und reifen und vergehen und sterben. Und Lebendigkeit bedeutet auch Beziehung haben, erleben und so weiter. Wenn wir hier dialogisch uns mit dem Leben und Lebendigsein auseinandersetzen, dann finden wir, dass dieses Leben, das hat beinhaltet, in Beziehung treten, Beziehungen haben. Nur wo Beziehungen ist, findet Leben statt. Vorhandensein ist auch gewissermaßen mit rudimentären Beziehungen allein zum faktischen, zu den Fakten durchaus zumindest eine Zeit lang möglich. Aber lebendig wird es durch Beziehungen. Beziehungen zu anderen Menschen, aber auch zu Tieren oder zur Natur oder zu Kunst und so weiter. Beziehung, Zeit, Verweilen und Nähe. Nähe erleben rührt mich an, es entstehen Gefühle und durch das Erleben der Nähe entsteht Wärme und ich erfahre den Wert des Lebens überhaupt. Sodass wir hier in der Frage, in der dialogischen Frage stehen, ich bin und lebe, aber und jetzt die Grundmuster des Lebens aufgreifen. Mag ich überhaupt leben? Wie ist denn meine Beziehung zum Leben? Mag ich mich dem zuwenden? Ist es gut? Wie rührt das Leben mich an? Jeder hat schon Lebenserfahrung, bis er sich diese Frage stellen kann. Und wie entscheide ich mich? Gebe ich da meine Zustimmung zum Faktum, dass ich lebe? Das ist Übernahme des Lebens in das eigene. Das Leben ist uns zunächst gegeben. Manche sagen von Herzen geschenkt, manche sagen von Herzen zugemutet. Und ich, die existenzielle Wende, ich im Dialog mit dem Faktum, was sag ich denn dazu? Das ist doch Urexistenzialität. Und dasselbe findet sich in der dritten Dimension, wie in der ersten. Die dritte Dimension der Existenz ist wiederum ein Faktum, das unhintergehbar ist, nämlich das Faktum, dass ich dieses Leben als ich leben muss. In einer Identität mit mir. Ich bin nie ein anderer. Wenn ich das Gefühl habe, ein anderer zu sein, dann ist das schizophren. Unhintergehbar, ich kann mich von mir nicht trennen, ich kann mich vom Partner scheiden lassen, aber von mir nicht. Das wäre Suizid. Jetzt mit dieser Faktizität, dass ich mit mir leben muss, mit mir sein muss, geht es natürlich darum, wie ist denn die Auseinandersetzung mit mir, wie ist das innere Gespräch, wie stehe ich vor anderen da, auf die ich angewiesen bin? Komme ich zur Begegnung, sonst verfalle ich in eine Isolation. Denn das Ich ist anders als alle anderen. Von Natur aus ist der Mensch in dieser Dimension einsam. Zumindest allein. Und er wird aber einsam, wenn er es nicht schafft, über die Ausstiegsleiter der Begegnung zum anderen zu kommen und über die Ausstiegsleiter des Dialogs mit sich selbst ins Gespräch zu kommen. Setze ich mich dialogisch nun mit dem Selbstsein, mit dem Ichsein, mit dem Personsein auseinander, finden sich wieder basale Elemente, die das ermöglichen. Die dialogische Auseinandersetzung generiert mir jene Fähigkeiten, durch die ich dann auch in dieser Struktur, in dieser Dimension der Existenz sein kann. Nämlich, dass ich Respekt brauche von anderen und auch mir selbst gegenüber. Respekt und Beachtung, dass ich zweitens ein mir gerecht werden benötige, dass andere mir gerecht werden, sonst tut es furchtbar weh. Und ich mir selbst gerecht werde, ich mich selbst ernst nehme. Und drittens, dass ich Wertschätzung bekomme. Das ist tiefste Begegnung durch andere, aus der ich lernen kann, mir selbst in diese Tiefe auch zu begegnen. Beachtung, Gerechtigkeit und Wertschätzung. Grunddimensionen, die wir phänomenologisch generieren aus dem, was wir in der Begegnung im Miteinander, im äußeren Miteinander und im inneren bei mir sein, mit mir sein, schöpfen. Und die vierte Dimension ist die ebenfalls die Unausweichlichkeit, dass wir immer in größeren, komplexeren Systemen uns befinden, dass wir in Kontexten stehen, die Familie, der Arbeitsplatz, Wien und Österreich und die Welt und der Kosmos, wie immer weit man das fassen will, in größeren Zusammenhängen stehen, räumlicher Art, sozialer Art, aber auch in Zeitbezügen. Und der größere Zusammenhang im Zeitbezug ist Vergangenheit und Zukunft. Auf was hin? Wohin geht die Reise? Das ist nun die Sinndimension, die wir schon eingangs erwähnt haben. Und auch hier, wenn wir uns mit diesen Kontexten auseinandersetzen, finden wir, dass es Voraussetzungen braucht. Es braucht ein Tätigkeitsfeld, ein Wirkfeld, ein sich einlassen auf das Wirkfeld und ein Wert in der Zukunft, auf den hin wir das machen. Alle vier Dimensionen zusammengenommen, dann kann ich sie wie die vier Himmelsrichtungen aufzeichnen. Die Dimension, sagen wir mal, zur Welt, zum Leben, zum Selbstsein und zur Zukunft oder zum Sinn, zum Kontext. Alle vier Dimensionen ringen mir ab, verlangen von mir als Existierenden eine Stellungnahme. Die muss nicht kognitiv sein, die braucht nicht bewusst sein. Die tragen wir mehr wie ein Gefühl in uns. Das ist eben das, was in uns zu sprechen anhebt und was vielleicht durchaus noch vor logoshaft ist, vor worthaft ist, nicht in ein Wort gebildet, aber wenn man die Menschen fragt, wenn man sich selbst fragt, dann sagen sie oft, ja, genau so fühle ich es. Ich hatte dazu nicht den Begriff, ich hatte nicht das Wort, aber das trifft es. Nämlich mit Zustimmung. Da habe ich eine Zustimmung zu den Welt mit ihren Bedingungen, zum Leben, zu mir, so wie ich mich verhalte. Wie soll ich mich denn verhalten, dass ich eine Zustimmung zu mir habe und zu der Zukunft, auf das ich mich ausrichte, diese Intentionalität? Mit Zustimmung leben sehen wir als den Fokus der Existenz an, denn wenn wir Zustimmung haben, finden wir Erfüllung. Ohne Zustimmung gibt es keine Erfüllung, weil wir nicht den Dialog aufgenommen haben, weil wir sprachlos zugegen waren, weil wir ohne Worte hier waren. Und ohne Worte zu sein, bedeutet, das Personsein nicht gehoben zu haben, unpersönlich in einem Vegetieren, mehr Vegetieren als Existieren gewesen zu sein. Das erfüllt nicht, weil wir dem Wesen des Menschen, weil wir dem Personsein damit nicht entsprechen. Auf die Zustimmung zu achten. Bei allem und jedem, was wir tun. Nur wofür wir wirklich Zustimmung haben oder einigermaßen Zustimmung haben, überwiegend Zustimmung haben, nur das lohnt sich zu leben. So erfassen wir wesentliche Strukturen der Existenz durch diese dialogische Auseinandersetzung mit den Grundpfeilern, mit den Grundtraversen der Existenz. Wir können diese Auseinandersetzung so weit führen, dass wir in jede Dimension bis in ihre spirituelle Tiefe kommen. Denn jede Dimension wurzelt in einer Größe, die uns fundamental und grundsätzlich übersteigt, die wir also nicht mehr erfassen können, an der wir aber Anteil haben können und in der wir auch immer stehen. Das nennen wir dann in der Existenzanalyse als das spirituelle Grundwasser der Existenz oder die spirituelle Tiefe. Ich komme zum Abschluss. Dialog ist Basis der Therapie. Sowohl aus dem Verständnis des in der Weltseins, des Selbstseins als Person, des dialogischen Austausches mit der Welt, sind wir sprachlich konfiguriert, sind wir im Sprechvermögen verankert. Das ist ja die These, die ich versucht habe, so bis hierher auch, also bis hierher zu erläutern. Sowohl Logotherapie, die sinnbezogene Beratungs-, Behandlungsform, als auch Existenzanalyse, die auf die anhand der Personalität des Menschen auf die Strukturalität des Daseins, des in der Weltseins bezogene Therapieform, beide, Logotherapie wie Existenzanalyse, sind von Grund auf sprachlich konfiguriert, sind im Sprechvermögen, in der Dialogik des Menschen verankert. Der Mensch ist ein Sprechender. Und darum entwickelt er Sprache. Therapie in diesem Verständnis bedeutet, dem Menschen zu verhelfen, diese Sprache zu finden. Und das geeignetste Mittel dafür ist die Begegnung. Man sagt immer, die Beziehung sei der vielleicht heilsamste Faktor in der Therapie. Viele, die das sagen, differenzieren nicht zwischen Beziehung und Begegnung. Beziehung ist ein Kontinuum, aus dem ich mich nicht nehmen kann. Einmal einen Menschen gewahr geworden zu sein, bedeutet, Beziehung für immer zu haben. Und was immer geschehen ist, bleibt in der Beziehung enthalten, wie in einem Container. Begegnung aber ist punktuell. Begegnung bedeutet, das Ich trifft auf das Du. Da ist die Resonanz in mir und in dir. Begegnung bedeutet, irgendwo auch das bisschen erschüttert sein im Gemeintsein und das verändert werden durch den Inhalt und durch das Du. Das Heilsame ist in unserem Verständnis dieser begegnende Aspekt, der in der Therapie, im Gespräch, der dazu führt, dass der Mensch durch den anderen in seiner Personalität angerührt wird, angesprochen ist, seine Sprache findet. Der Therapeut soll den Raum öffnen, damit die Patienten ihre Worte, ihre Memras, ihre Vibrationen, ihr Anklingen fassen können und heben können. Vielleicht wird die Therapeutin oder der Therapeut manchmal ein Wort leihen, wenn es wie schon in der Luft liegt, sodass sich der Patient in dieses Wort hineinbegeben kann und Maß nehmen kann, ob es dem Zuschnitt, ob dieser Zuschnitt zu dem passt, was sie in sich tragen und fühlen. In die Sprache bringen durch die Begegnung heißt, die Person bringt die Person des anderen in Schwingung, weckt sie, sodass mehr Personierung, mehr Personsein entstehen kann, durch den Kontakt mit der anderen Person. mit dem Ziel, dass nun die Patienten, der Patient beginnt, den Dialog zu entfalten. Und zwar in beide Richtungen. Ins Außen, den Dialog mit den anderen, sich mehr entäußern kann, mehr zeigen kann, mehr einbringen kann in der Welt, in der er steht. Den Dialog mit Worten, aber auch mit Gesten, mit Handlungen, alles das ist auch Sprache. Sowie den Dialog nach innen. Und das ist das innere Gespräch. Wir sehen als den Wirkfaktor in der Existenz, nämlich sehen wir an, den Anstoß, die Entwicklung, den Ausbau, die Stärkung des inneren Dialogs, der inneren, genauer gesagt, Zwiesprache mit sich selbst, aber man kann mit guter Berechtigung, vielleicht in Abweichung zu Buber, schon auch von Dialog sprechen. Denn dieses Zwiesprache mit mir, dieses Verhältnis von Ich mit meiner Personalität, Ich mit mir als Person, Ich, das handelnde Agens im Menschen, das den Willensakt generiert und die Tat vollzieht, ist authentisch, wenn es in der Abstimmung steht mit diesem Memra, mit dieser Resonanz, mit diesem inneren Flötenton, den die Person darstellt. Der therapeutische Dialog soll Vorbild sein, Urbild sein für Dialog. Verstehend, gegenübertretend, durchaus auch konfrontierend, raumschaffend, vorschnelle Beurteilungen zurückstellend, Epoche betreibend, damit das Wesentliche zum Vorschein kommen kann. Wenn Patienten das erleben mit ihren Therapeutinnen und Therapeuten, dann werden sie zu Hause, wenn sie Schwierigkeiten haben, wie innerlich mit ihren Therapeuten ins Gespräch treten, mit diesem psychoanalytischen Übergangsobjekt, mit diesem vergegenwärtigten inneren präsenten Ich, mit einem Du, das es von Grund auf gut meint und verstehend zugegen ist. Und sie internalisieren diese verstehende Präsenz der Therapeuten und lernen nun, so mit sich selbst zu sprechen. Und aus dem sich selbst Raum geben, ihrem Personsein zum Durchbruch zu verhelfen, mehr das eigene Wesen, das eigene Personsein, die eigene Dialogik schöpfen zu können und in die Welt zu bringen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Wird oder ob das etwas ist, was weniger angeschaut wird. Ja, darum ist eine subjektive Wirklichkeit, wie alles andere auch. Ist ein Traum, kommt ein Patient und Patient mit einem Traum, das ihn oder sie beschäftigt, werden wir das aufgreifen und genauso versuchen zu verstehen, ganz in der Art, wie Voss das auch geschildert hat. Sie können phänomenologisch nicht interpretieren oder betrachten und das aufgreifen, was der phänomenale Gehalt dann ist, was da zu mir gesprochen hat. Nun ist es dann auch ein bisschen Geschmackssache, wie das einzelne Therapeuten oder auch der Patient mal gekommen, manche Therapeuten oder manche Patienten liegen jetzt mehr mit Träumen zu kommen, andere weniger. Und das lassen wir dem offenen Stil des Dialogs über. Wir verwenden den Traum also nicht als ein Instrument, das in jedem Fall zum Einsatz kommt, sondern wenn es die Patienten bringen oder auch schon mal angefragt, haben Sie dazu mal irgendeine Vorstellung so weit gefahren? Ist Ihnen mal irgendwas gekommen, dann kann durch diese Anfrage der Patient durchaus sagen, ja, ich habe immer wieder einen Traum gehabt und da ging es dann darum. Eine Form der Wirklichkeit des Menschen. Gute Frage.
Ich würde eher der Innenwelt zu sagen.
Ja, mehr so den Zwischen- oder den dialogischen.
Ich habe noch eine Frage, aber ich weiß nicht, ob es genau passt. Ich habe dieses Buch ein bisschen angeschaut und da kommt ein Wort vor, das ich so noch nie gehört habe, nämlich das Buch über ärztliche Seelsorge, das Wort Lebensgewissen. Was könnte ich der Frage damit gemeint haben?
Mit dem Lebensgewissen?
Ja.
Nicht die Bibliothek moralischer Inhalte, auf die man Bezug nimmt, sondern die im persönlichen Leben empfundene Richtigkeit, Stimmigkeit, etwa die durchaus auch gegen eine Norm verstoßen kann. Etwa, zum Beispiel, hat er dann gerne auch erzählt, dass sie als Kinder und Jugendliche im Rand dieser, während des Ersten Weltkriegs, seine Vorfahren kamen ja aus Lehren, da sind sie aufs Land gekommen und die hatten einfach so Hunger, dass sie in die Wälder gegangen und haben sich bedient. Und dass das Geld da eine Lebensgewissheit hatte, dass er das durchaus durfte. Obwohl es Diebstahl war. Also in dem Sinne.
Ich hätte noch eine Frage zum Verständnis, weil ich glaube, von Innen- und Außenwelt zu sprechen im phänomenologischen Kontext ist nicht unproblematisch. Ich frage mich, was für die Existenzanalyse dann von Bedeutung ist, wenn Sie davon sprechen, Sie haben dieses Beispiel gebracht, wenn ich mich am Abend vor dem Schlaf, also wenn ich mich hinlege, zum Schlafen lege, aufschließe, beginnt so eine Art, so habe ich es verstanden, ein innerer Monolog, also wie geht auf, was war am Tag, was wird in den nächsten Tagen sein. Da habe ich mich gefragt, was ist das Verständnis der Existenzanalyse hier und wie kommt Dasein, Menschsein, Person? Gibt es hier in der Existenzanalyse auch einen Zusammenhang überhaupt mit dem Begriff der Existenz, der doch ein bisschen anders verwendet wird, offensichtlich wie der Daseinsanalyse? Da gibt es das Existere, das Hinausstehen, das Dasein, Menschsein ist ja die Erleuchtungsstätte. Wie kommt, gibt es hier eine Möglichkeit aus existenzanalytischem Verständnis, gibt es einen Übertritt in diese Außenwelt? Oder ist der Mensch, wenn er in sich gekehrt ist oder bei diesem Augenschließen, mehr in sich? Was heißt das? Ist das subjektiv gedacht?
Also, subjektiv, persönlich, intim. Und da ist es auch wichtig, eine Differenzierung zwischen Innenwelt und Außenwelt zu machen. Denn wir sind nicht immer phänomenologisch. Wir haben die phänomenologische Fähigkeit stets präsent. Aber wir brauchen noch eine Verfangenheit. Sonst können wir nicht existieren. Das heißt, wir können diesen Idealzustand gar nicht aufrechterhalten, weil es auch wieder handfeste Dinge gibt und da ist es schon wichtig zu wissen, was ist mein und was ist dein. Und was ist Intimität, dass ich für mich behalten möchte, dass ich schützen möchte und dass ich nicht im Außen bin? Und was gebe ich ins Außen? Also, natürlich, Phänomenologie führt zur Aufregung der Subjekt-Objekt-Spaltung oder Differenzierung, weil es zu einer Emergenz eines Wir, einer Einheit kommt, die im Erkenntnisakt entsteht. Aber wenn ich an die Bank gehe und einen Geldbetrag einzahle, werde ich mich nicht unbedingt phänomenologisch verhalten und nur auf das Schauen ausgerichtet sein, sondern da bin ich dann sehr praktisch, pragmatisch und versuche eine Funktion zu erfüllen. Und in der Funktionalität lassen wir die Phänomenalität hinter uns, beziehungsweise versuchen sie möglichst nahe zu halten, aber es ist doch eine andere Form. Es ist wichtig, dass wir uns abgrenzen. Person sein, Individualität, bedeutet, die Unterschiedlichkeit zum anderen aufrechtzuerhalten, sonst entsteht die Symbiose. Also rein phänomenale Bezüglichkeit wäre symbiotische Beziehung. Die Aufregung von Ich und Du. Und wir. Oder können wir dahin führen? So ist es wichtig, die verschiedenen Tools zur Hand zu haben, die Offenheit, in der ich berührbar und erschütterbar bin bis in mein Wesen hinein und bei anderen bin. Und dann aber auch wieder die Abgrenzung und Differenzierung von anderen. So sehen wir das. Ich weiß nicht, wie ihr es in der Datenanalyse durchhabt, ob wir so eine Polarität hier auch habt, wie wir das haben, oder ob wir versuchen, immer die phänomenologische Haltung, Offenheit, Offenständigkeit, später Heilige zu leben.
Ich denke, es ist ja mehr die Frage, in dem Fall könnte man sagen, das, was zum Beispiel bei der Handlung bei der Bank ist, ist das, was mir jetzt das Nähere ist. Und das andere, die ganzen Bezüge in der Geschichte, wie ich bei der Bank benehme, als in der Welt bin, das ist so mehr in den Rahmen.
Das ist aber annehmen, das spüren
Sie, aber es ist nicht weg.
Genau.
Es ist an den Rand gerückt, so würde ich das verstehen.
Und ich gehe dann hinaus und sage, das ist aber eine freundliche Bankmannschaft, das ist das und so. Aber zunächst einmal wähle ich, dass die Geldgeschäfte eigentlich abgewickelt werden. Der aller Freundlichkeit oder Unfreundlichkeit.
Also aus dem Vordergrund.
Genau.
Sozusagen im Hintergrund nicht so sehr in meiner Aufmerksamkeit sind die anderen Dinge meiner Existenz immer da. Ne? Ja.
Es ist im Vortrag mehrmals das Wort Sein gefallen, also in der Welt sein, Dasein. Mir ist nicht ganz klar geworden, wie die Existenzanalyse Sein versteht. Also aus der Sicht der Daseinsanalyse heißt ja Sein Anwesenheit. Und alles, was ist, also ist, verdankt sich dieser Verborgenheit. Und das geht ja in der Situation jetzt nicht darum, die beste Lösung zu finden, sondern es geht ja darum, um den Zuspruch, der kommt aus dieser Verborgenheit, was dieser Mensch zu tun hat. Und dieser Grund, diese Verborgenheit, die sie immer wieder im Gespräch, zum Beispiel es ist schön, es regnet, es geht mir gut, in diesem Wort es, ist dieser Grund angesprochen.
Dieser Grund ist das Sein. Das Sein ist Geber. Und wir verstehen das Sein als Bezüglichkeit. Sein ist, und das ist durchaus Anwesenheit, ist vielleicht noch etwas aktiver schon im Ursprung als Bezüglichkeit. Weil, also das Kleinkind, das steht noch in der reinen Bezüglichkeit, weiß nicht, ob wir da schon Anwesenheit sagen dürfen. Aber Bezüglichkeit jedenfalls. So verstehen wir also Sein als Bezogenheit. nur dort ist Sein. Und dann natürlich in der Personalität, in der weiteren Entwicklung ist Wirklichkeit, also im Sein stehen, ganz in der buddhistischen Tradition, da wo ich Anteil nehme. Ich glaube, das sind mir recht nahe. Das sind jetzt dann natürlich interessante philosophische Auseinandersetzungen, wo wir sicher Berufene hier haben, die uns da weiterbringen könnten und die, wo sich auch nochmal Welten aufbringen.
Aber ich glaube, dass das Kleinkind schon auch in einer Offenheit steht und dass sich dem Kleinkind schon in einer Offenheit von sich etwas zuspricht und diese Offenheit verdankt sich auch dem Anwesen.
Also ja, dem Anwesen des Anderen. Wie weit es selbst angeht?
Anwesen des Seins, würde ich jetzt meinen.
Nicht Anwesen des Seins.
Aus dem alles kommt.
Ja, wahrscheinlich kann man das so. Also da habt ihr sicher viel mehr Denkarbeit gemacht und vielleicht, dass wir das auch nicht. Das ist ja auch ein Urgebiet der Daseinsanalyse. Wir verwenden dafür ein Wort wie Person, das in der Daseinsanalyse nicht so geläufig ist. Aber wie ich belehrt wurde, der späte Heidegger hat es ja dann doch, haben viele mal gesagt, hat es dann doch auch verwendet. Und so. Und natürlich kommt ja aus einem ganz anderen, aus einem geschichtlichen Hintergrund, von dem aus ist schon problematisch, ist, den Begriff zu verwenden, aber inzwischen sind ja auch ein paar Jahrzehnte vergangen.
Ja, lieber Herr Doktor, herzlichen Dank nochmals. Es ist die